Eine mysteriöse Krankheit?
Alle Tiere sind somit Klone.
Um sogenannte DNA-Tests für Weinsorten zu machen.
Wie man Leben herstellen kann.
Genomhäppchen. Genetische Fun Facts präsentiert von GHGA-Kolleginnen und Kollegen.
Hallo Uli. Heute verlassen wir mal das Labor und begeben uns in die echte Welt. Genauer gesagt in die Halbwelt der Verbrechen. Es geht darum, wie die Polizei mittels genetischer Ahnensuche Verbrechern auf die Spur kommt und in welche ethische Grauzone sie sich damit begibt.
Hallo Eric. Also, wenn du von genetischer Ahnensuche sprichst, kommen auch DNA-Datenbanken ins Spiel. Welche meinst du denn damit genau?
So ist es. Für diese Geschichte geht es um private Datenbanken von kommerziellen Anbietern. Es gibt auch staatliche DNA-Datenbanken, wie zum Beispiel die von der Polizei, aber um die geht es hier nur am Rande. Die kommerziellen Anbieter erhalten die DNA-Daten von den Kunden. Und für die Kunden liefern sie bestimmte Analysen, zum Beispiel über Krankheitsrisiken, über deren ethische Abstammung oder um die Verwandtschaft mit anderen Kunden. Und für die Kunden funktioniert es ganz einfach. Sie schicken mit Testkits von zu Hause aus eine Speichelprobe an die Anbieter. Bekannt sind solche Dienstleister vor allem aus den USA. Dort gibt es in Bezug auf Genanalysen eine recht liberale Rechtsprechung. Außerdem ist der Markt dort sehr groß.
Auf dem Markt tummeln sich ja einige Anbieter, die verschiedene Services anbieten. Bevor wir also zur Verbrechersuche mittels DNA kommen, was sind denn da die Unterschiede?
Grob gesagt gibt es zwei Geschäftsmodelle. Einerseits gibt es die Anbieter, die selbst die DNA-Proben ihrer Kunden analysieren. Von denen habe ich gerade gesprochen. Die analysieren hauptsächlich Krankheitsrisiken und Abstammung. Und dann gibt es ja noch einen anderen großen Anbieter, der nicht selbst analysiert, sondern ein Portal zur Verfügung stellt, auf dem die Kunden selbst ihre DNA-Daten hochladen können. Die bekommen sie beispielsweise zum Download von den erstgenannten Anbietern. Und über das Portal können die Kunden Verwandte von sich suchen. Und um diesen Anbieter geht es im Folgenden.
Also wenn ich höre, dass es um kommerzielle DNA-Datenbanken geht, in die jeder seine DNA hochladen kann, um dann Verwandte zu suchen und dass die Daten auch ersichtlich sind für alle, da wird die Datenschützerin in mir gleich hellhörig. Aber gut, wie nutzt nun die Polizei diese Datenbanken für sich?
Typischerweise läuft es so ab. Nach einem Verbrechen finden Ermittelnde DNA am Tatort, den der Täter oder die Täterin dort hinterlassen hat. Das kann zum Beispiel ein Haar sein oder eine Hautschuppe. Nun suchen sie nach der Person erstmal in ihrer eigenen Polizei-DNA-Datenbank. Dort finden sie nun nichts. Aber zum Glück für die Ermittelnden gibt es ja die kommerzielle Datenbank. Dort laden sie ihr Profil nun hoch. Mit etwas Glück heißt es für die Beamten dann, Bingo, sie haben eine verwandte Person gefunden und deren Kontaktdaten werden praktischerweise dann gleich angezeigt. Natürlich kontaktieren sie die Person nun nicht, denn entweder können sie den Täter damit aufschrecken oder die beiden Personen kennen sich gar nicht, weil sie zum Beispiel Cousins oder Cousinen x-ten Grades sind. Das ist übrigens der wahrscheinlichere Fall. Aber die Polizei hat nun den Namen und den Grad der Verwandtschaft. Und damit suchen sie nun nach gemeinsamen Vorfahren. Das können zum Beispiel Großeltern sein von vor 3 oder 4 Generationen. Über Register von Ämtern oder Kirchen wandern sie von den Großeltern in die Gegenwart und schauen alle Menschen an, die erstens noch am Leben sind, die zweitens das gleiche Geschlecht haben wie der Täter oder die Täterin und die drittens noch in der Gegend wohnen. Und so landen sie am Ende bei einer Handvoll Personen, die nun alle dringend tatverdächtig sind. Der Rest ist dann klassische Ermittlungsarbeit. Noch ein Fakt, es ist übrigens gar nicht so unwahrscheinlich, dass zumindest ein entfernter Verwandter gefunden wird. Laut Schätzungen liegt die Wahrscheinlichkeit, einen Ahn zu finden, bei 99%, wenn nur ein Anteil von 2% einer Bevölkerungsgruppe ihre Daten hochgeladen hat.
Es ist wirklich faszinierend, wie aussagekräftig DNA sein kann, selbst wenn mehrere Generationen dazwischen liegen. Aus genetischer Sicht funktioniert das übrigens so. Alle Menschen haben etwa 99% ihres Erbguts gemein. Man schaut auf die verbleibenden Unterschiede. Und da findet man zum Beispiel sogenannte SNPs, die auf Deutsch Einzelnukleotidpolymorphismen heißen. Das sind Änderungen in der DNA, wo nur eine Base betroffen ist. Mit unseren Eltern und unseren Kindern haben wir rund 50% dieser SNPs gemein. Mit Großeltern und Enkelkindern sind es rund 25%. Und mit Cousins, Cousinen, Onkeln, Tanten, Neffen, Nichten sind es noch 12,5. Interessant für die Verwandtschaftsforschung ist dabei übrigens schon eine Übereinstimmung von nur rund 3%.
Wie gut die Methode funktionieren kann, zeigt die Festnahme des sogenannten Golden State Killers im Jahr 2018. Der Mann hat in den 70er und 80er Jahren mehr als 1 Dutzend Menschen brutal ermordet. Und obwohl die Ermittler seine DNA hatten, kamen sie ihm über 30 Jahre nicht auf die Spur. Mit der forensischen Ahnenforschung konnte er in nur 63 Tagen ermittelt werden. Man kam ihn schließlich über einen Cousin dritten Grades auf die Schliche. Der Fall steht in den USA beispielhaft für mehrere hundert Ermittlungserfolge, die auf diese Weise erzielt wurden.
Niemand bestreitet, dass es ein großer Erfolg ist, wenn Schwerverbrecher hinter Gitter kommen. Aber es gibt auch eine Kehrseite bei dieser Methode, und das ist der Datenschutz. Denn für die Ermittlungen werden Gendaten von Menschen abgeglichen, die nichts von der Polizeiarbeit wissen. Bei der klassischen Ermittlung dürfen Verwandte von Verdächtigen ja die Aussage verweigern. In diesem Fall ahnen sie ja nicht mal was von der Ermittlung. In Deutschland dürfen Ermittler so nicht vorgehen, oder?
Richtig. Und auch in den USA ist dieses Vorgehen in den letzten Jahren ziemlich ausgebremst worden. Inzwischen müssen Personen auf dem Portal explizit zustimmen, dass ihre Daten für solche Ermittlungen herangezogen werden dürfen. In der Folge hat sich die Zahl der suchbaren Profile enorm verringert. Außerdem brauchen Ermittelnde heute einen Gerichtsbeschluss, um ihre Daten durchsuchen zu dürfen.
Das wirft viele spannende Fragen auf. Einerseits gibt es diese sehr erfolgreiche neue Ermittlungsmethode, die übrigens laut einer Umfrage in den USA von rund der Hälfte der Bevölkerung befürwortet wird. Andererseits ist die Methode vor allem deshalb erfolgreich, weil sie die Rechte von unschuldigen Personen an ihren Daten vernachlässigt. Was lernen wir daraus?
Ja, das ist nicht so leicht zu sagen. Also wir sehen ja an der nachträglichen Verschärfung der Rechtslage in den USA, dass der Schutz der Daten auch dort einen hohen Stellenwert hat. In Europa setzen übrigens unter anderem die Datenschutzgrundverordnung enge Grenzen für solche Anbieter. Daher sind auf dem hiesigen Markt nicht sehr viel von denen aktiv. Was wir auf jeden Fall lernen, ist, dass die Methode der forensischen Ahnenforschung ein extrem nützliches Instrument für die Ermittlungsbehörden sein kann. Denn das können sie auch in ihren eigenen Datenbanken anwenden. Das erste Mal ist übrigens 2004 in England ein Mörder auf diesem Wege überführt worden. Damals hatten ihn die Ermittler tatsächlich über ihre eigene DNA-Datenbank aufgespürt.
Danke, Eric, für das spannende Thema. Ich glaube, wir haben gesehen, dass der Zweck nicht immer die Mittel heiligt. Und das gilt umso mehr, wenn es um hochsensible genetische Daten geht. In der nächsten Folge gehen wir zurück in die Welt der Molekularbiologie. Julia wird uns erzählen, wie Retroviren zur Entwicklung unseres Gehirns beigetragen haben.
Genomhäppchen wird präsentiert von GHGA, dem Deutschen Humangenom-Phenom-Archiv.